Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Seit heute ist bekannt, der Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung geht an Karl Markus Gauß. Außerdem im Büchermarkt: Mit Literatur Menschen auf der Flucht helfen. Wie das geht, erzählt die Lyrikerin Zaza Savic. Sie arbeitet im Berliner Pop-Up-Store für Literatur. Und ein Schatz der postkolonialen Literatur, das letzte Manuskript von Jacques-Stéphane Alexis. Im Studio begrüßt sie Nora Karches. Karl Markus Gauß bekommt den Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung 2022. Das hat die Jury des Preises heute bekannt gegeben. Geehrt wird der österreichische Autor für sein Buch »Die unaufhörliche Wanderung – Reportagen«, in dem er von den Randgebieten Europas berichtet. Im Jahr 2017 sagte der Autor auf Deutschlandfunk Kultur:
Ich glaube, dass meine Reisebücher wirklich schon substanzielle Informationen auch, gutes Bild dessen hergibt, was in diesen Regionen passiert. Aber es wird auch ein Bild dessen gegeben, der das alles erlebt, diese Regionen bereist hat und nun so und nicht anders über sie schreibt. Ja, und ich bin sozusagen ein skeptischer, aber auch begeisterungsfähiger Mensch, der, wo immer er hinkommt, Dinge entdeckt, von denen er selbst vorher nichts gewusst hat. Über Moldawien habe ich vorher sehr viele Studien betrieben und habe sehr viel über Moldawien gewusst. Als ich dann dort war, musste ich sehr viel von dem, was ich gelernt, studiert, mir angeeignet habe, auch wieder vergessen, ja.
Karl Markus Gauß überzeuge durch feinfühlige Geschichten von besonderen Orten und Menschen in Europa. So begründete die Jury ihr Urteil. Der Preis ist dotiert mit 20.000 Euro. Mehr dazu erfahren Sie heute im Deutschlandfunk in der Sendung Kultur heute. Dass für eine politische Selbstverortung in der postkolonialen Welt eine eigenständige Literatur zentral ist, davon war der haitianische Autor und Aktivist Jacques-Stéphane Alexis überzeugt. Mit nur 39 Jahren haben ihn die Schergen des haitianischen Diktators François Duvalier ermordet. Jetzt, 60 Jahre nach seinem Tod, erscheint ein unveröffentlichtes Romanfragment auf Deutsch. Unser Rezensent Cornelius Wühlenkämper hat Der Sternwermut gelesen.
Auch 60 Jahre nach seinem Tod ist die Bewunderung für Jacques-Stéphane Alexis in seiner Heimat und auch in Frankreich ungebrochen. James Noël und Néhémie Pierre Dahomey sind nur zwei der haitianischen Gegenwartsautoren, deren preisgekrönte Romane Bezug auf Alexis literarisches Erbe nehmen. Der 1922 in Haiti geborene Autor hatte in Paris als Neurologe gearbeitet und sich dort für revolutionäre Ideen begeistert. Zurück in seiner Heimat beklagte er in seinem Brief an die alten Männer die postkolonialen Machtstrukturen und beteiligte sich maßgeblich an einem Aufstand. Haitis Regime fiel, dennoch musste Alexis das Land verlassen. Im Exil veröffentlichte er sein Debüt als Romanautor »General Sonne« über das erwachte politische Bewusstsein der haitianischen Arbeiter. Auf dem ersten Internationalen Kongress der schwarzen Künstler und Autoren 1956 in Paris ließ er an seinem politisch-literarischen Anliegen keinen Zweifel.
Wenn die Führungsriege in Haiti sich oft solidarisch gibt mit einem gewissen rassistischen Imperialismus und unser afrikanisches Kulturerbe ignoriert, dann müssen wir entgegnen, dass die Mehrheit unseres Volkes und allen voran die Intellektuellen ihre Eigenschaft als Dunkelhäutige und die Fortdauer des afrikanischen Kulturerbes für sich in Anspruch nehmen.
Im Mittelpunkt seines vierten, jetzt posthum fragmentarisch veröffentlichten Romans steht die Ex-Prostituierte Eglantine. Mit 26 Jahren will sie endlich ein selbstbestimmtes, würdiges Leben als Frau führen. Gemeinsam mit einer Mitstreiterin investiert Eglantine in den Salzhandel und chartert ein Segelschiff, das sie zu den Salzquellen im Norden bringen soll. Ein tropisches Unwetter, das sich im purpurfarbenen Glanz am Himmel ankündigt, stellt das Unternehmen unter einen schlechten Stern.
Das ist wohl der Teufel persönlich, der mit den Sternen Kieselwerfen spielt. Ach, Captain, Samuel, ich schwöre Ihnen, Gott hat dieses Land satt. Die Grand Nègre treiben's mit den armen Schluckern so bunt, dass eines Tages entweder der Himmel einstürzt oder aber die Erde in den Fluten versinkt, und zwar mit uns allen zusammen. Meinen Sie nicht, Captain Samuel, dass das, was wir hier gerade sehen, ein Vorzeichen ist, ein sicheres Zeichen für den Zorn Gottes?
Dass die Grand Nègre, das kreolische Wort für Mächtige, egal welcher Hautfarbe, den Zorn Gottes heraufbeschworen haben, werden Eglantine und die Schiffsmannschaft auf einer apokalyptischen Überfahrt erleben. Alexis schildert die Begegnung mit den Naturgewalten als eine Sturmflut an Bildern, sinnlichen und übersinnlichen Assoziationen und Erregungen. Der Seesturm wird zur grellstrahlenden Metapher für ein Volk, das den Launen der Götter, der Natur und den politischen Machthabern hilflos ausgeliefert ist. Bei Alexis ist alles Farbe, Wunder, Zeichen und überbordende Ornamentik.
Mit wogendem Blick beobachtet Eglantine diese sich wandelnde, wogende Kulisse. Dann sieht sie verdutzt der kranken Sonne dabei zu, wie sie vor dem gigantischen Wandteppich, auf dem sie die einzige Blume ist, zu glühen beginnt. Sie verfolgt jedes einzelne Zucken des Blitzes und wie dieser Muster in die virtuelle Leinwand stickt. Sie betrachtet das zunehmend aufgewühlte Meer, die wild umherlaufende Mannschaft, sieht die letzten Sterne schwinden, vernimmt den Gesang der Takelage und das tragische Gelächter der Vögel.
Nicht der argumentative, trockene Realismus berühre die Seele seines Volkes, so betonte Alexis, sondern ein lebendiger Realismus, der sich mit der Magie des Universums verbinde und nicht nur den Geist anrege, sondern auch das Herz und das gesamte Nervensystem. Diese Form der literarischen Weltbetrachtung als Ausdruck einer eigenständigen postkolonialen Identität ist in Der Stern Wermut in Reinform zu lesen. Das stellt hohe Ansprüche an die Übersetzung. Trotz einiger zum Teil fragwürdiger Verfremdungen und Auslassungen wird die deutsche Fassung von Rieke Bohlte dem mitreißenden Strom des Textes insgesamt gerecht. Eglantine wird das rettende Ufer erreichen, wo funkelnde Salinen in der Aprilsonne auf eine bessere Zukunft hoffen lassen. Dass der Roman nach rund 100 dichten Seiten unvollendet abbricht, gehört zum bitteren Schicksal seines Autors. Bei seiner Rückkehr aus dem Exil nach Haiti wurde Jacques-Stephen Alexis 1961 von Schergen des Diktators François Duvalier getötet.
Cornelius Wöhlenkemper über Der Stern Wermut von Jacques-Stephen Alexis, aus dem Französischen von Rieke Bolke und erschienen im Literadukt Verlag. 132 Seiten kosten 12 Euro. Und jetzt öffnen wir das sechste Türchen unseres literarischen Adventskalenders.
Adventskalender.
Hallo, ich bin Kolja Mensing und Redakteur bei Plus Eins. Ich verschenke einen Comic, und zwar einen Star Wars Comic. Der Auserwählte, den ersten Band der Darth Vader-Reihe von Charles Soule. Darth Vader ist bei dem Duell mit Obi-Wan Kenobi schwer verwundet worden und ist jetzt nur noch am Leben, weil er diese schwarze Rüstung mit diesem krassen Helm trägt. Aber Darth Vader braucht noch sein legendäres Lichtschwert mit der roten Klinge, und wie er an dieses Schwert kommt, Excalibur und die Artus-Sage ist nichts dagegen, das erzählt dieser Comic. Ich selbst bin gar nicht so ein ganz großer Star-Wars-Fan, aber ich bin tatsächlich völlig fasziniert davon, wie dieses Universum nach dem Urknall im Jahre 1977 immer weiter expandiert. Es gibt ständig neue Filme, Fernsehserien, Computerspiele, Dutzende von Buchreihen und eben Comicreihen, in denen ganz neue erzählerische Galaxien entworfen werden. Und die treibende Kraft hinter dieser stetigen Ausdehnung des Star-Wars-Kosmos, das ist natürlich die dunkle Seite der Macht, für die kein anderer so sehr steht wie Darth Vader. Kurz, diese Comicreihe, das ist so eine Art Basislektüre. Ich schenke dieses Comic, Der Auserwählte von Charles Soule, meinem Sohn. Ich war selbst damals zu jung, um die ersten drei Filme im Kino zu sehen, und weil ich natürlich trotzdem wissen wollte, worum es da ging, habe ich die ersten Star Wars Bücher gelesen, die es damals gab. Mein Sohn ist auch noch nicht so ganz in dem Alter, um Episode 1 bis 6 jetzt einfach mal so am Wochenende wegzubingen, aber er macht es genauso wie ich und liest stattdessen alles, was er über Star Wars in die Hände bekommt. Und das rührt mich so an, dass er jetzt dieses Darth Vader Comic zu Weihnachten bekommt, obwohl es wahrscheinlich auch nicht so ganz altersgerecht ist.
Zum Wegbingen. Kolja Mensing verschenkt Charles Soule Darth Vader, der Auserwählte. Aus dem Amerikanischen von Michael Nagula und Jürgen Zahn. Erschienen bei Panini, 144 Seiten, kosten 17 Euro. Wünsch dir Literatur. Das geht seit heute im Literatur-Pop-Up-Store im Berliner Brechthaus. Dort nehmen AutorInnen gegen eine Spende Textaufträge aller Art entgegen. Die Einnahmen gehen an Menschen auf der Flucht und an der Aktion beteiligt ist die Lyrikerin Zaza Savic, die ich als erstes gefragt habe. Der Literatur-Pop-Up-Store ist ein Versuch, Literatur und Aktionskunst zu verbinden. Welches Konzept steht dahinter?
Das Konzept des Pop-Up-Stores ist, dass Autorinnen und Autoren auf Wunsch, auf Bestellung, auf Anfrage Texte produzieren, auf Schreibmaschinen und diese dann verkaufen. Wir nehmen dafür Spenden ein.
Und wie läuft das genau ab? Also es gibt diesen Bestellschein auf der Homepage. Wie geht's dann weiter?
Die Leute holen sich diesen Bestellschein oder sie rufen an oder sie schreiben eine E-Mail, nennen uns einen Adressaten, eine Adressatin, dem sie gerne einen Text schenken wollen oder sich selbst und wählen aus einem Genre, entweder soll es ein Gedicht sein oder ein Kurzkrimi oder ein Horoskop beispielsweise. Wir hatten auch schon mal eine Anfrage, eine Rede zu schreiben. Dann bitten wir noch um ein paar Stichworte, was die Person betrifft, an die der Text gehen soll. Und dann legen wir los. Schnellstmöglich soll der Text fertig werden.
Wie lange haben Sie dann Zeit pro Text?
Im Prinzip könnten wir jetzt den ganzen Tag an einem Text feilen oder sogar zwei Tage. Aber der Sinn ist ja, dass wir so viel wie möglich einnehmen, so viel wie möglich Text rausschicken und den Leuten die Freude bereiten oder die Überraschung. Die Erfahrung aus dem letzten Jahr sagt, es kommen viele Wünsche, es kommen viele Bestellungen. Wir haben über 10.000 Euro eingenommen. Wir arbeiten fünf Nachmittage, sind Corona-bedingt ungefähr 4-5 in dem Raum. Da bleibt nicht viel Zeit über, die Texte zu machen, bei mindestens 12 Euro Preis pro Text. 4 Minuten, 5 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde.
Einer der Autoren in Ihrem Kollektiv Literatur für das, was passiert, ist Tilman Severin. Er hat uns einen seiner Auftragstexte eingesprochen. Und er erklärt im Anschluss, wie er vorgegangen ist bei dem Schreiben seines Gedichts Beaufort.
Null. Du Spiegel, der mich beugt, wenn ich dich berühre. Eins. Du Fisch, der nicht an die Oberfläche kommt, weil er sie isst. Zwei. Du Kamm aus Glas, die Zacken unbrechbar, ungebrochen. Drei. Schaum. Glasig, du bipolares Element. 4. Du Parlament aus Schaumköpfen, leicht gewellt und lang. 5. Gischt vor Wut, während du ruhig dahingehst. 6. Du transparentes Element, lässt keine Blicke durch. 7. Du baust Türme, brichst sie.
Der Auftrag dafür war eigentlich ganz einfach. Er hieß nämlich, ein Gedicht zu schreiben mit dem Thema Wasser. Was ich dann gemacht habe, ist, dass ich bin in Norddeutschland aufgewachsen, ich bin Ruderer, ich war immer nah am Wasser und habe dann die Skala der Windstärken von Sir Francis Beaufort mir vorgenommen, die schön ist, weil sie nicht abstrakt ist und Wind nicht über Windgeschwindigkeit ermittelt, die man irgendwie messen würde, sondern über Anschauung der Wasseroberfläche. Und von der Wasseroberfläche kommt man dann auf die Windstärke, die von 0 bis 13 angegeben wird. Ich habe mir dann die Angaben von 0 bis 7, die auch sprachlich ausgedrückt sind, vorgenommen und daraus ein Gedicht gemacht, eine Reflexion über Wasser. Schön ist dabei, dass man so ein bisschen sehen kann, wie die Gedichte bei Literatur für das, was passiert, entstehen können, denn man hat ja sehr wenig Zeit und muss sich überlegen, woran man sich dabei in dieser kurzen Zeit mit der großen Freiheit entlanghangeln kann, so als hätte man irgendwie eine Galenderstange, an der man sich bewegen kann und die einen stützt. Und mein Galender dabei war bei diesem Gedicht die Beaufort-Skala.
Tilman Severin spricht über ein Geländer, an dem man sich entlanghangelt. Zaza Savic, wie gehen Sie vor, wenn Sie einen Auftrag auf den Tisch bekommen?
Ja, ich bin Lyrikerin, das heißt, ich reiß mich um die Gedichte, die in der Sammelmappe sind. Ich komme auch mit meinen Notizen, die ich aus meiner täglichen Arbeit habe, in den Pop-Up-Store und gucke da mal nach, was habe ich hier für ein Bild, was habe ich hier für einen Gedanken. und versuche das assoziativ zusammenzubringen mit dem Auftrag, den ich dann aktuell auf dem Tisch habe.
Bekommen Sie denn viele Aufträge für Gedichte?
Ja, das freut die Lyrikerin denn immer wieder, weil es ist ein Genre, das es in der Literatur so schwer hat. Es gibt Leute, die gerne Gedichte haben wollen, viele sogar.
Was ist denn in Ihren Augen die größte Herausforderung beim Schreiben eines solchen Auftragstextes? Die knappe Zeit?
Die knappe Zeit, auch ernst zu bleiben, muss ich ehrlich sagen. Wir schöpfen ja auch daraus, dass wir abdriften gedanklich, aber dass man halt am Text bleibt und nicht zu sehr abdriftet. Das Positive ist, dass wir nicht allein sind, dass es so eine Kollektiverfahrung ist. Wir haben sogar schon mal die Erfahrung gemacht, für eine Kollegin ein Gedicht zu schreiben und das haben wir dann zusammengeschrieben. Das ist dann wieder der Vorteil, dass man sich gegenseitig in dieser inspirierten, druckvollen Situation gegenseitig raushilft.
Also man darf sich das so vorstellen, Sie sitzen dort in einem Raum, 4 bis 5 Leute an den Schreibmaschinen. Wir wissen von vielen SchriftstellerInnen, dass sie ein sehr inniges Verhältnis zur Schreibmaschine hatten. Mark Twain und Agatha Christie etwa tippten auf einer Remington, Ingeborg Bachmann auf der Reiseschreibmaschine Erika. Was macht das denn mit Ihnen und mit Ihrem Schreiben, wenn Sie sich auf das analoge Medium Schreibmaschine einlassen?
Es macht erstmal kaputte Fingerkuppen, weil ich schon am ersten Tag so stark hineinhaue, weil ich glaube, man muss jede einzelnen Typos so hineinstanzen, weil es sonst nicht sichtbar wäre. Ich bin es nicht gewöhnt, damit zu arbeiten und trage mich gerne für mehr Schichten ein, weil ich dann so nach dem ersten Tag drin bin mit meiner Schreibmaschine an meinem Platz. Und das Besondere ist, dass wir in der Auslage sitzen. Das heißt, die Autorinnen und Autoren sind richtig sichtbar in manchmal intimsten Schreibprozess.
Und das gefällt Ihnen, derart sichtbar zu sein beim Schreiben?
Für diese Sache ja. Ich fühle mich ja nicht allein, ich fühle mich auch nicht bloßgestellt. Und es ist auch so, dass die Leute, die zu uns kommen, damit auch sehr respektvoll umgehen. Man wird nicht blöd angemacht. Eher kurios zu beobachten, was das mit dem vorbeilaufenden Publikum macht, wenn sie uns da entdecken.
Die Auslage, wie Sie sagen, des Literatur-Pop-Up-Stores befindet sich im Berliner Brechthaus. Bertolt Brecht war ab 1933 im Exil und hat vor allem in seinen Jahren im schwedischen Svenborg über die Exilerfahrung geschrieben. Hat dieser Ort, an dem Bertolt Brecht und Helene Weigel bis zu ihrem Tod gewohnt haben, hat er einen Einfluss auf ihr Schreiben? Sie schreiben mir zugunsten von Menschen auf der Flucht.
Genau, also das Literaturforum ist für uns alle ein wichtiges Haus in Berlin. Da finden viele Veranstaltungen statt. Unser Pop-Up-Store passt wunderbar da hinein. Und wir sammeln dieses Jahr für die UNO-Flüchtlingshilfe auch explizit für eine internationale Organisation, weil es vonnöten ist überall, wenn wir an Afghanistan denken, an Belarus, an Syrien. Ich denke, dass dieser Ort, wo wir da schreiben, das auch gut widerspiegelt, was Literatur bewegen kann.
Sie erhalten kein Honorar für Ihre Arbeit und für Ihre Texte. Was ist Ihre Motivation?
Dieses Unmittelbare, nicht? Also wenn man zu Hause sitzt und schreibt, schreibt man, oder ich zumindest schreibe, mehr oder weniger ins Blaue hinein. Aber dieses Unmittelbare, einen Menschen zu haben, der jetzt sagt, bitte schreib mir ein Gedicht, ist schon mal ein schönes Moment. Und dann ist es jedes Mal wunderbar, mit Kolleginnen und Kollegen, eigentlich Freundinnen und Freunden zusammen zu sitzen und zu arbeiten. So intensiv, das verbindet. Und es ist schon schön zu sehen, wie viel man einnehmen kann mit Literatur und den Leuten spenden kann.
Zaza Savic, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Jetzt sitzt die Lyrikerin Zaza Savic bereits im Fenster des Literatur-Pop-Up-Stores. Wir haben das Gespräch voraufgezeichnet. Die Aktion läuft noch bis Freitag, 10. Dezember im Berliner Brechthaus. Die eingenommenen Spenden gehen an die UNO-Flüchtlingshilfe. Heute wurde bekannt, dass der Schweizer Verleger Daniel Kamper sein 2018 gegründetes Verlagsunternehmen weiter ausbaut. Vor kurzem erst hat er den Verlag Jung und Jung gekauft. Nun folgt der Frankfurter Schöffling Verlag. Beide versicherten, an der Ausrichtung des Verlags werde sich nichts ändern. Ankündigen möchte ich noch unsere Buch der Woche-Sendung am Sonntag ab 16.10 Uhr. Dort wird es um den Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah gehen. Er hat die Auszeichnung heute entgegengenommen. Am Mikrofon verabschiedet sich Nora Karches.